ich glaube, da der Gipfel des Ausdrucks, wie abscheulich das ist, ist, wenn man sagt, es ist so abscheulich, dass man das selbst jemandem wie Friedrich Merz nicht zugetraut hätte.
Zart wie Kruppstahl mit Mike und Alex.
Oh, seltsame Geräusche aus dem Keller.
Hallo, was? Nee, ich bin heute nicht im Keller.
Es klang gerade so, irgendwie wie Grendel aus der Höhle.
Grendel aus der Höhle?
Hä? Nee. Grendel? Sagt dir Grendel was?
Nee. Nee, sagt mir überhaupt nichts.
Grendel ist doch so ein Monster aus der, das Beowulf bezwungen hat.
Ach, okay.
Das,
so ein Beowulf sagt mir was, aber ich habe die entsprechenden Metal-Texte nicht ganz so gewahr.
Es gab sogar einen Film zu dem Thema vor, aber das ist bestimmt auch schon wieder 15 Jahre her.
Ach, du großer Gott. So fängt's an, bald erzählst du von Sachen, die 25 Jahre her sind. Das geht schneller, als man denkt.
Ja, na, wenn man drüber nachdenkt, wie lange das Jahr 2000 schon her ist, ne?
Ja, na, auf jeden Fall. Das klingt immer noch ganz, ganz ordentlich. Ne? Die sind jetzt eigentlich fast schon zu alt für Olympia, die meisten, die Jahrgang 2000 sind. Schwierig. Kommt auf die Sportart an. Naja.
Ja, also Grendel und Grendels Mutter sind zwei der drei großen Gegenspieler von Beowulf. So.
Ah, okay.
Und Grendel ist ein Unhold mit übermenschlichen Kräften, der die Hirschburg des dänischen Königs Hrothgar heimsucht, verwüstet und Männer des Königs tötet und frisst.
Okay, ne, das habe ich jetzt zur Podcast-Eröffnung nicht erwartet. Also muss ich ehrlich gestehen. Nee, da bin ich relativ blank, was Beowulf angeht. Keine Ahnung.
Und tatsächlich muss man sagen, dass Grendel vermutlich einfach ein grummeliger Rentner-Riese oder so war, weil der hat die Männer des Königs deswegen gefressen, weil die zu laut gefeiert haben.
Grumpeliger Rentner-Riese.
Na, und der Weg von...
Renitenter Rentner-Riese.
Grumpy, also von Grendel zu Grumpy ist ja, also es ist sprachlich auch nicht so weit, ne?
Ja, im Österreichischen gibt es das Wort grindig, aber das heißt eher so hässlich.
Na, das ist Grendel auch. Ja, herzlich willkommen in diesem Podcast.
Grüß dich, mein Guter. Na, wie hast du es verbracht? Du hast angekündigt, dass du sehr durchnächtigt bist, aber du siehst eigentlich ganz... Oder ist das nur die gute Ausleuchtung?
Ich glaube, ich bin gerade drüber. Gerade geht's.
Ach so, naja.
Also du musst mich auf Pegel halten, damit ich mein Tagwerk fortsetzen kann. Ich habe heute nämlich tatsächlich einen straffen Marathon vor mir.
Okay.
Ich habe gestern einen Beitrag zum Thema... Temu gemacht. Weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist so eine...
Temu, ich arbeite im Temün. Im Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz. Aber das ist das nicht, oder? Nee.
Ja, es wird ein Exposed deines Ministeriums, genau.
Hm. Ja, bin ich gespannt.
Nein, das ist so eine ganz üble, ganz üble Shopping-Plattform aus China. Woher
Temu?
Sonst? Und okay. Die ist seit ein paar Monaten, geht die durch die Decke. Das ist jetzt die meist gedownloadete App in den Vereinigten Staaten.
Echt? Und was ist daran schlimm? Verkaufen die Sachen made in China oder was?
Naja, also made in Xinjiang beispielsweise. Ja?
Also was ist ein made in Xinjang? Was
naja, das Sklavenarbeit von Uiguren.
Ach so.
Und so. Ja, da, also das ist so ein Punkt.
Ist das ein Arbeitslager Xinjiang oder was?
Ne, das ist das ist eine Provinz in China.
Ach so.
Das ist quasi eine Arbeitslagerprovinz in China.
Verstehe.
11,6% aller modernen Sklaven leben in China. Not so funny, Fun Fact.
Nee, das ist überhaupt nicht funny. Nee. Klar, aber Sklaverei ist schon noch ein großes Ding weltweit. Ne? Das hat man hier in Europa natürlich nicht so auf dem Schirm.
Ja, wir haben ja Lohnknechtschaft, ne? Da lohnt sich Sklaverei nicht mehr ganz so toll.
Lohnknechtschaften, ja, das ist, also wenn man sich so manche Empowerment- und Motivationsreden und Videos irgendwie so anguckt, ich glaube, wir haben ja hier so den Luxus, dass sich die meisten Leute lieber selbst ausbeuten, ne? um da irgendwie voranzukommen. Also wenn sie sich schon selbst ausbeuten, dann auch nicht mal für sich selber, sondern für jemand anderen. Ne?
Oder für die Kunst.
Ja, also ich weiß, die habe ich den Witz schon mal erzählt, aber falls den hier im Podcast noch niemand kennt, wo der Klempnerlehrling auf dem Betriebshof kommt und da steht der große Klempnerchef da, hat er poliert gerade seinen neuen Porsche und der Lehrling schleicht so drumrum und ist natürlich geil, ne, so ein Auto für den. Und da sagt der Chef, geile Karre, wa? Aber pass mal auf, mein Guter, ich habe schon mitgekriegt, du bist ein schlaues Kerlchen. Wenn du weiter dran bleibst, Gas gibst, immer fleißig arbeitest, an dich glaubst, dir nie irgendwie in die Suppe spucken lässt und dir richtig Gas gibst, dann kaufe ich mir vielleicht noch einen.
Ich glaube, den hast du sogar schon zweimal erzählt.
Kann sein, ja. Aber danke für dein Höflichkeitslachen.
Du, ich freue mich einfach nur, mit dir zu sprechen. Ne? Also der Inhalt ist da zweitrangig, wie immer in diesem Podcast.
So, das ist ja schön. Also das ist ja die höchste Form des geadelt werden. Wenn es reicht, da zu sein. Ja. So ein Feedback kriege ich eigentlich fast nur von meinen Kindern.
Ja, siehst du?
Das ist wirklich total schön, so eine Art von Zuneigung, dass sich jemand einfach freut, dass du da bist. Nicht, weil du was mitbringst oder weil du irgendwie, weil es was zu erwarten gibt oder so, sondern einfach nur die reine Präsenz der eigenen Persönlichkeit, wenn die Freude auslöst, das ist schon was Cooles.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, was gibt es hier zu erwarten? Das ist ja die andere Seite.
Ja gut, an der Erniedrigung der Erwartungshaltung bist du ja nicht ganz unbeteiligt. Ne?
Das ist richtig. Das ist ja eine Teamleistung.
50%. Ja, ich wollte es gerade sagen.
Offensichtlich hat unsere Nörgelei beim letzten Mal, dass uns niemand Namensvorschläge zukommen lassen wollte.
Ja.
Hat etwas gefruchtet. Wir haben dann doch noch ein, zwei, drei bekommen.
Oh, okay.
Also für unseren neuen thematischen Anteil, wo wir uns gegenseitig völlig unbekannte historische Persönlichkeiten vorstellen.
Und also es geht nicht nur um unbekannte historische Persönlichkeiten, oder? Krasse Persönlichkeiten habe ich so im... Muss das jetzt total historisch sein? Weil ich weiß nicht, ob ich heute mit jemand Historischem ankomme. Na, werden wir sehen.
Du meinst auch gegenwärtige Persönlichkeiten?
Ich denke schon, ja. Bin ich jetzt von ausgegangen. Also nicht, dass die heute zwangsläufig gegenwärtig ist, aber muss es eine historische Persönlichkeit sein?
Du sprichst schon wieder in Rätseln. Nein, eine Person, die nicht gegenwärtig ist, ist doch historisch, oder?
Ach so, ja gut, also historisch, da schwingt so eine Bedeutsamkeit.
Ach so,
im Sinne von existiert schon in einem Kanon.
Ach so, nein, von, nein, nein. Also ich meine, ja schon, weil... Wir können ja nur über vergangene Persönlichkeiten sprechen, die in irgendeiner Weise Zeitzeugnisse hinterlassen haben.
Deren besonderes Feature schon sozusagen historisch ist. Ja, ja, okay, das ist klar. Ich kann jetzt nicht sagen, hier, also
mein Nachbar
Günni, der hat ganz schön was vor. Also nächste Woche werdet ihr alle von dem hören.
Ich hatte jetzt so ein bisschen die Befürchtung, dass es in die Richtung geht heute.
Nee, das glaube ich nicht.
Weil dazu passend wären jetzt hier so ein paar Vorschläge gewesen. Zum Beispiel ein User namens Glück mit Kleeblatt hinten dran. Er schrieb als Vorschlag historische Zärtlichkeiten. Mhm. Naja, weil wir ja zart wie Kruppstahl heißen, vielleicht irgendwie aus dem.
Ach so.
Ja, so heißen wir, ne?
Zart wie Kruppstahl, ja, stimmt. Ich wundere mich immer über diesen verschrobenen Namen.
Hä? Wir waren doch komplett begeistert vor 3 Jahren.
Natürlich, ich bin ja auch immer noch komplett begeistert, nur trotzdem ist es doch schon ein bemerkenswerter Name für einen Podcast, würde ich mal so sagen, oder?
Also. Historische Zärtlichkeiten? Ja, nein?
Würde ich doch mal hören, was noch so kommt.
Dem nächsten User fehlt ein G, der heißt nämlich nur Storben. Entschuldigung. Und der schlug vor, auf du und du mit Who is Who.
Das finde ich bis jetzt am besten.
Das habe ich mir gedacht, ja. Das habe ich mir vergessen.
Ich mag ja so Wortspielereien, ne? Das klingt wie eine MDR-Promi-Sendung.
Das klingt tatsächlich auch so ein bisschen, als ob es das irgendwann in den 60ern schon mal gab oder so. Als so eine Galashow oder so.
Ist das nicht so anglizistisch? Auf du und du mit dem
Im Westen. Hm. Im Westen, nicht im Osten.
Naja, gut, ja. Ja, hast du auch wieder recht.
Der User 1337 schlug vor interessante Unbekanntheiten.
Das ist auch lustig, ja.
Oder unbekannte Interessantheiten.
Finde ich super, ein schönes Wortspiel.
Dann gäbe es noch von Sina den Vorschlag Mike's und Alex Person of Interest.
Auch nicht schlecht.
Marcel Rösler hat noch vorgeschlagen, Zeitgenossen.
Zeitgenossen oder Genossen im Sinne von Tavarisch?
Im Sinne von was?
Tavarisch auf Russisch, Genosse.
Ach so.
Genosse, Parteifreund.
Ich dachte, Gaspardin heißt das.
Nee, also die sagen Stadtgenosse Tavarisch.
Also ich habe Gaspardin gelernt.
Warst du in der Deutsch-Sowjet-DSF-Schule?
Nee, das natürlich nicht. Gut, okay,
alles ich auch klar, nicht, ja. Ich auch nicht, aber na egal. Ist ja jetzt gerade eh nicht so aktuell, die Anrede.
Ja, also ab hier wird es nur noch schlechter.
Okay, gut. Also auf Du ist Du mit dem Hu vom Hu, oder nee, wie war das?
Und schon ist es durchgefallen. Auf Du und Du mit Who is Who. Aber das Ding ist, wir unterhalten uns mit den Leuten ja nicht. Es ist etwas monodirektional.
Ja, aber wir stellen dieses Auf Du und Du her. Wir bringen ja diese Persönlichkeit näher.
Ach so, na, dann müssen wir aber noch ein bisschen an der persönlichen Ausgestaltung.
Also ich bin jetzt mit den Edlen von Querfurt, bin ich dermaßen vertraut.
Okay,
zum Beispiel, ne, also das ist, ich finde das gut. Auf Du ist Du mit Who is Who. Finde ich super. Das MDR-Sendungstitel direkt zwischen dabei ab 2 und hier ab 4. Noch das Boulevardmagazin und am Abend
das genau
noch Themen, wer mit wem.
Genau das ist jetzt unser Vibe hier. Genau diesen Vibe möchten wir euch vermitteln. Als ob ihr hier ab 4 im MDR anschaltet. So sollt ihr euch ja angenommen fühlen.
Begrüßt. Ganz genau, ja. Vom Volk fürs Volk.
Okay, auf Du und Du mit Who is Who. Working Title, sage ich mal.
Ja. Ein Bekannter von mir, der hat übrigens so viele Beschwerdebriefe an MDR geschrieben wegen des scheiß Programms, dass er da original mal zur Programmkonferenz eingeladen wurde.
Möchtest du Feedback zu einer unserer Folgen hören?
Denn oh ja,
da wir uns drauf, da wir darauf hingewiesen haben, dass es ja jetzt hier Feedback-Möglichkeiten gibt, gibt es viel mehr Feedback als vorher. Gebt uns auch gerne Feedback zu dieser Folge. Über Spotify geht das. Ihr könnt uns auch Mails schreiben, aber das macht irgendwie keiner.
Vielleicht, hast du mal bei Mails geguckt, ja?
Ja, ja.
Vielleicht liegt es auch daran, dass wir die Mailadresse seit 3 Jahren nicht mehr durchgesagt haben.
Das könnte natürlich das auch könnte, sein. Das
aber
zartwiekruppstahl@gmx.de wäre es gewesen.
Wäre es gewesen, ja. Genau. Aber vielleicht ist ja nächste Woche das Feedback, fangt bitte nicht gleich mit den Zuschauerzuschriften an im Podcast. So, aber so, egal, jetzt sind wir einmal dabei hier.
Soll ich das jetzt einfach, ja, vermutlich, soll ich da jetzt kurz was daraus vorlesen, weil es ist eigentlich nur Selbstbeweihräucherung, ne?
Ah, es ist durchaus alles durchweg positiv.
Ja.
Hm.
Leute, die auf mich antworten, ich bin's nicht gewohnt. Ich bin's nicht gewohnt.
Nee, ne? Das ist
sowohl, ja. Sowohl Mikes, Monolog über die Ablösung vom Weltschmerz im Alltag, als auch der Kundenservice für Stefan Heim, fand ich ultra stark.
Siehst du, da ist das Wort Kundenservice schon direkt übernommen worden.
Als ob uns die Leute wirklich, als ob uns die Leute wirklich zuhören, ne?
Ja, das soll es echt geben. Also du musst dir da Verantwortung schon bewusst sein, ne? Das fliegt nicht hier wie in deinen sonstigen Sachen in irgendwie in Twitch-Äther und dann interessiert das niemanden mehr. Das hier ist aufgenommen. Aufgenommen und available.
Ja, auf jeden also Fall. Ich glaube, das behalten wir jetzt für uns und ich zeige dir das dann einfach mal so, weil also das sind wirklich sehr viele.
Ja, ja, natürlich. Kommentare, also so eine Auswertung sollten wir auch hier nicht live den Leuten irgendwie zumuten. Klar, machen wir mal in Ruhe, wenn wir mal zusammensitzen, ne, bei einer Packung Rübli-Keksen. Sag mal, was hat dich eigentlich so durchnächtigt?
Heute.
Ja.
Na, ich muss ganz dringend dieses Video heute fertig schneiden.
Ach so.
Und es war aber auch erst gestern textlich fertig. Also okay, heute früh, also ich bin gestern so gegen um 5 im Bett gewesen und heute 7:30 wieder aufgestanden und habe das Video dann gedreht. Also falls ich sehr zerstört aussehe in diesem Video, liegt es daran, dass ich 2,5 Stunden Schlaf hatte vorher. Und habe jetzt schon so einen Großteil geschnitten seitdem. Und mach dann direkt nach dem Podcast weiter.
Tatsächlich. Ah, okay.
So, weil ich habe morgen Geburtstag und aufgrund meines Geburtstags bin ich dann, also wenn ihr diesen Podcast hört, hatte ich gestern Geburtstag. Und aufgrund dessen bin ich dann mal ein paar Tage nicht da. Und das muss man ja als Selbstständiger alles vorarbeiten und da leide ich gerade.
Siehst du, in Thüringen hättest du morgen frei. Also du
nicht als
Selbstständiger,
ne?
Aber weil bei uns ist Weltkindertag, wir haben morgen Feiertag als einziges Bundesland, soweit ich weiß.
Ach krass, echt?
Hm, hm.
Was habt ihr vor?
Das sind 1000 Kinderfeste irgendwie, irgendwo. Besonders cool war immer das Kinderfest am Herzoglichen Museum in Gotha. Mhm. Das war immer ganz cool. Da konnten letztes, war es letztes Jahr? Ich glaube, ja, da haben die Kinder mit, konnten die so Münzen gießen aus Gips und die Gold anmalen und gab es Museumsführung extra für Kinder so durch die
Mumien-Ecke. Konnten die sich auch verkleiden?
Ja, du kannst da auch verkleidet hingehen, natürlich, klar. Aber in Gotha ist eine gute Verkleidung immer Thor Steiner-Jacke und Jogginghose, da fällst du dich auf.
Wo wir gerade von Münzen sprechen, ne, bei dem Thema Temu, habe ich so ein bisschen geguckt, was man da so alles kaufen kann. Also da gibt es auch Repliken von NSDAP-Gedenkmünzen zum zur Reichswahl vom November 1933. So schön mit Hakenkreuz drauf und allem drum und dran. Läuft, guter Shop, prima.
Ich habe da noch nie davon gehört, echt. Und dazu machst du ein Video gerade?
Ja, das ist nur einer der vielen Aspekte. Ja, das ist für Generation TikTok, Mike. Das kriegst du über Social Media, kriegst das ausgespielt.
Ja, und was ist an dem Shop so viel schlimmer als da, wo meine Mutter ihr Geld reinpumpt, bei Home Shopping Europe 24 oder wie die heißen? Oder 1000 andere Shops? Das ist doch alles irgendwie so...
Naja, die haben eine ganz spannende neue Strategie, die einfach genial ist. Und das ist das sogenannte Gruppenshopping. Dass du direkt beim Produzenten in China kaufst. Aber wie das so in der Massenproduktion ist, wenn du ganz viele Leute dazu bringst, mit dir zusammen das Produkt zu bestellen, ja, wird es für dich natürlich billiger. Das heißt, die Leute werden selber zu Verkäufern, um für sich ein bisschen Rabatt rauszuholen. Und deswegen wächst diese Plattform so unermesslich schnell. Ach, das ist quasi wie so ein Multilevel-Marketing, nur, dass es halt nur um einzelne Produkte geht.
Es ist quasi im Prinzip nichts anderes als eine Pre-Order, wie man es aus dem Musikgeschäft kennt.
Boah, das ist ein harter Vergleich jetzt, Mike.
Ja, wieso? Aber da wird ja auch meistens einfach...
Aus Sklavenproduktion in
Umerziehungslagern
werden...
Vom Geschäftsmodell her ist doch einfach... Wird was bestellt, man weiß noch nicht wie viel, weiß dann wie viel und dann wird zielgenau daraufhin produziert. Jetzt völlig unabhängig von der Produktionsweise.
Nee, ist trotzdem falsch, weil du kaufst es ja direkt in der Fabrik und nicht über die Band.
Nee, ich meine also die Band, ich meine nur der Gedanke, dass das Zeug ist doch auch noch nicht irgendwo gelagert, oder?
Na doch schon.
Bei dieser Gruppenbestellung.
Doch, die produzieren schon vor. Die produzieren,
ach so, okay.
Ja, die produzieren schon vor und du hast dann 2 Wochen später hast du es dann schon.
Ach so, verstehe.
Also das ist jetzt nicht so, dass du quasi on demand das produzierst und es dann für dich gefertigt wird. Nee. Also das ist schon Dropshipping direkt von der Firma, aber es existiert schon.
Ist es kein Rabatt bei den Herstellungskosten, sondern eher ein Händlerrabatt beim Verkauf sozusagen, bei der Abnahmemenge?
Genau, sozusagen. Genau. Das gab es ja schon seit es Alibaba gibt beispielsweise, dass du halt mit Mengenrabatt theoretisch in China einkaufen kannst. Ich könnte jetzt auf Details eingehen. Also es ist jetzt beispielsweise so, dass die nicht per Container verschicken, sondern per Luftfracht, was natürlich CO2-technisch eine Katastrophe ist und nur möglich ist, weil das von allen möglichen Seiten subventioniert wird, um den Marktanteil dieser Plattform zu vergrößern. Es ist halt auch Teil des chinesisch-amerikanischen Handelskrieges. Dieses ganze Ding. Also es ist viele verschiedene Ebenen einfach. Das lässt sich jetzt schlecht so... Also ich wüsste jetzt nicht, wo ich anfangen soll, um das zu erklären. Da müsste ich erstmal das System Dropshipping erklären und wie Amazon FBA funktioniert.
Und na gut, das kann man ja dann in deinem Video erfahren. Mir ging es jetzt wirklich nur drum um diesen... Weil ich habe da wirklich noch nie was davon gehört, aber ich bin natürlich auch nicht Generation TikTok.
Die Firma gibt es seit November oder so 2022. Die ist erst seit März in Europa. So, und seitdem zieht die halt komplett durch.
Aber und ist ein Staatsunternehmen oder sind das Private, die staatlich geduldet und sind...
Da ist der 34. Chinese.
Ja, also schon eher so Oligarchentum. Sozialistisches Oligarchentum.
War ein schön Arbeitersohn natürlich. Hat seine Ausbildung bei Microsoft und Google gehabt, hat dann Google China mit aufgebaut.
Und warum verfängt das gerade so auf dem amerikanischen Markt?
Naja, es gibt da unterschiedliche Gründe. Zum einen ist natürlich gerade der Zeitpunkt sehr günstig. So rein die wirtschaftliche Situation ist halt entsprechend prekär, weswegen möglichst billige Produkte natürlich immer ziehen. Und auf der anderen Seite gibt es beispielsweise so ein Zollschlupfloch. Du kannst bis zu 800 Euro Waren ohne Zollgebühren in die USA importieren, sozusagen. Das heißt, wenn du bei Temu für 200 Euro was bestellst, fallen keine Versandkosten an, fällt kein Zoll an. Das heißt, die können direkt aus China das Zeug zu dir schicken.
Verstehe.
So, und das ist natürlich sehr günstig. In Deutschland sind es 150 Euro. Da ist es nicht ganz so krass, aber es reicht ja auch schon, wenn du da, weiß ich nicht, eine Hose für einen Euro kriegst oder so. Na, und die Preise sind, also da ist auch Wish oder so wird da stark unterboten. Das ist ja wirklich ist absurd. Du kriegst da teilweise Sachen einfach umsonst geschickt.
Verstehe. Na, gibt es da Untersuchungen, inwieweit das den Verbrauchern wichtig ist? Was da dahinter steht, welche Produktionsbedingungen oder so weiter? Oder hast du nicht Angst, dass du da eigentlich mehr oder weniger ein Werbevideo machst für Leute, denen das völlig Humpe ist?
Die ballern ja hunderte Millionen in ihr Werbebudget sozusagen. Die haben Super Bowl-Werbung für 14 Millionen gemacht.
Oh, krass.
30 Sekunden Werbeeinblendung. Mhm. Ich glaube da, selbst wenn dem so wäre, wäre das, was ich mache, so.
Ich erwarte jetzt nicht, dass die in ihrem Umsatz einen Peak sehen bei der Veröffentlichung deines Videos. Das wollte ich jetzt damit nicht sagen, aber ich meine nur.
Auf der anderen Seite muss man halt auch die Frage stellen, vielleicht sollten wir alle bei Temu bestellen, weil die machen 25 Dollar Verlust pro Bestellung. Okay.
Das ist natürlich eine andere Strategie, aber jetzt mal ganz im Ernst, was ist bei dem Geschäftsmodell anders, außer dass ich noch skrupellose Zwischenhändler ausgeschaltet habe? Viele normal in China hergestellte Waren kommen doch aus den gleichen Quellen, aus den gleichen Fabriken und Lagern.
Ja, das System ist halt dieses immer schneller und immer mehr Leute in diese App ziehen, die mit Müll beschenken und dann ihre Daten quasi durchreichen an die Regierung und auf dem Schwarzmarkt wird das tatsächlich auch verkauft. Also es gibt schon Fälle in den USA, wo auf Basis der Daten, die da an Temu gegeben worden sind, und die nehmen alles, die nehmen schlicht und ergreifend alles, dann auch Konten gehackt worden sind und so. Also der Mutterkonzern ist auch schon vom Google Play Store mit seiner ursprünglichen App vertrieben worden oder seinen ursprünglichen Apps vertrieben worden, weil da Schadsoftware implementiert war.
Krass, was es nicht alles gibt.
Also es ist super übel. Das ist wirklich, also auf jeder Ebene echt problematisch.
Das ist mir in meinem Rewe-Nahkauf noch nicht passiert oder im Kaufland. Aber da gibt es natürlich auch genug Sachen made in China zu kaufen. Ne?
Das ist ja der Punkt. Ne? Also du kriegst ja dasselbe Zeug für viel mehr Geld, kriegst du, also vieles von dem kriegst du auch so. Aber die Qualität ist hier nochmal ein Stückchen schlechter als bei den Billiganbietern, die du sonst so kennst. Das ist schon.
Also da quasi so ein Niveau Spielzeugbeigabe aus einer Comiczeitschrift.
Ja,
so
ungefähr. Ja.
Qualitätsmäßig, okay. Naja, gut. Wo man nicht weiß, ob das ein Stein für die Ritterburg oder ein grüner Panzer sein soll.
Oder es kommt halt gar nicht an. Oder es kommt halt was komplett anderes an. Das ist halt die Möglichkeit. Ne?
Aber ganz im Ernst, da hauen Leute ihre Kreditkartendaten in eine chinesische App, klimpern die das da rein, ja.
Klar. Und alle chinesischen Konzerne sind seit 2017 verpflichtet, alle Daten weiterzugeben, wenn die chinesische Regierung sagt, es interessiert uns übrigens, gib mal her.
Ja gut, aber da muss man, ich weiß gar nicht, ob das so sehr mit, wie soll man sagen, gesetzbrecherischer Niedertracht betrieben wird, weil diese ganze Datenschutzfrage oder so, das wird ja gerade im asiatischen Raum komplett anders verhandelt. Ne? Also da ist ja gerade in China, aber auch selbst in Korea oder so, da sind ja Datenschutzfragen, werden da ganz, ganz stiefmütterlich behandelt. Ne? Und das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, da seine personenbezogenen Daten für irgendwelche Apps hinzugeben oder dass das nicht staatlich geschützt wird oder so. Also das ist schon,
ich meine,
hier in Europa vom Anspruch her schon, zum Glück, muss ich sagen, ne? Aber sind wir schon ein ganzes Stück anders unterwegs.
In China ist halt eine Diktatur mit einer Totalüberwachung der Menschen. was natürlich auf Basis dieser Daten möglich ist. So.
Ja.
Und dementsprechend weiß dieses Regime mit Daten was anzufangen. Ist jetzt nicht so, dass du deine Daten irgendwie der Taliban-Regierung von Afghanistan in die Cloud hochlädst, die vermutlich in ihrem Hilux über die Felder fahren und sich so denken, na, was will ich denn damit jetzt?
So. Nee, es ist absolut richtig, das wollte ich ja damit auch nicht konterkarieren, aber es ist schon auch gruselig, ne? Hat man dann als Kunde von diesem Unternehmen auch schon einen Sozialscore in China oder nimmt man da noch nicht dran teil?
Wie gesagt, ich würde es nicht ausschließen, bin ich ganz ehrlich. Also es würde mich wundern, wenn nicht. Dass zumindest, wenn die Systeme zeigen, ah, guck mal, das ist eine problematische Person, dann sind die Daten ja schon da. So, also von der Seite sollte man sich's mal überlegen, ne? Wenn du dich nach außen darstellst als jemand, der China kritisiert und China weiß einfach, wo du wohnst, weiß ich nicht, hat deine Kreditkarteninformationen. Ist halt eine schwierige Situation.
Das wäre in der Zukunft vielleicht ein interessanter Befund, ne? Dass du irgendwann 2054 nach der endgültigen Übernahme des amerikanischen europäischen Festlandes durch die chinesische Einheitspartei dann feststellst, dein entsprechender Datensatz, da wurde schon 2024 angelegt oder so. Mhm. Ne? Also, ich meine, die paar zusätzlichen Millionen Menschen zu verwalten, das ist jetzt, glaube ich, IT-technisch keine große Leistung für China. Ne? Muss man dann schon sagen. Aber ich finde
es gibt halt auch so eine krasse Gamification. Ne? Also Shopping ist da mehr oder weniger so eine Art Glücksspiel. Feeling. Es gibt Glücksräder, wo du irgendwelche Rabatte gewinnen kannst oder bist halt drauf und kriegst dann einfach so Rabatte oder es laufen immer irgendwelche Counter runter. Also du wirst eigentlich auch davon abhängig gemacht, so, dass du dabei bleibst und dann guckst, dass du das Beste rausholen kannst. Und das richtet sich natürlich auch hart an junge Leute, ne? Und wenn du mit deinem Taschengeld dir dann tatsächlich mal irgendwie was Lustiges leisten kannst und dann kannst du mal so einen Gag machen, weil du für $1 irgendeinen Schwachsinn gekauft hast, dann ist das ja lustig, aber deine Karte, deine Daten sind halt dann schon weg.
Naja, das wird ja oft nicht als werthaltige Substanz wahrgenommen, ne?
Richtig, also, richtig.
Diese Daten und getracktes Konsumverhalten und
richtig.
Und so weiter.
Und ich meine, die tracken ja alles. Die haben ja auch Zugriff auf deine Mikros und deine Kameras und so. Die können dich quasi, wenn sie das wollten, permanent überwachen. Also es ist wirklich, also mehr geht nicht. An Selbstaufgabe im Hinblick.
Also es ist einer der Gründe, also ich meine, wenn du dich dazu entscheidest, ein Mobiltelefon zu haben oder so, ne,
ja,
kannst du entscheiden, gibst du die Macht an Apple oder gibst du die an die Chinesen oder an die Koreaner, aber im Prinzip kann sich dann jeder aussuchen, welche Regierung oder welche politische Hemisphäre damit verantwortlicher umgeht, ne, und
ja,
das hat bei mir auf jeden Fall nicht dazu geführt, dass ich ein Huawei-Handy habe. Ne?
Also, Huawei.
Oh, Entschuldigung, mein Mandarin ist ein bisschen eingerostet. Diese Sensibilität, die da jetzt auch auf Regierungs- oder auf öffentlicher Seite bei uns aufkommt, ne, gegenüber IT-Komponenten und Consulting-Lösungen aus China, die irgendwie außen vor zu halten, das ist ja nun wirklich 10, 20 Jahre zu spät.
Ja.
Ne?
Wie alles, was irgendwie mit Technologie in Deutschland zu tun hat. Das ist
ja, und diese Parallel, es ist ja fast eine, ja, wie eine Art politische Persönlichkeitsspaltung, ne? Diese Gegnerschaft, offene Gegnerschaft China gegenüber und diese Wirtschaftskriegsführung und trotzdem immer noch diese völlige wirtschaftliche Kooperation bis zur absoluten Abhängigkeit und zum totalen Outsourcing von Geschäftsmodellen nach China, ne, wo in Europa wirklich nur noch Verwaltungsstandorte von Unternehmen sind und Distributionszentralen, ne, und Produktionsstandorte und so weiter. Und das findet alles komplett in China statt. Ja, das ist ja, oder in von China kontrollierten, nein, nicht kontrollierten, aber in ähnlichen Gebieten wie Vietnam oder so, ne, die Datensätze sicherlich auch scheren.
Wie Europa jetzt irgendwie letztes Jahr panisch festgestellt hat, dass sie irgendwie Halbleiterindustrie mal wieder aufbauen sollten, nachdem sie das Thema gut angegangen waren und es dann wieder outgesourced haben oder sein gelassen haben, weil sie sich gedacht haben, naja, komm, in Asien, das läuft schon, müssen wir nicht selber machen. Das ist halt so dieser, das ist das dieser Hochmut, der vom Fall kommt?
Das ist nicht der Hochmut, der vom Fall kommt. Das ist dieser Gegensatz, an dem ich mich ja schon oft abgearbeitet habe, des entgrenzten kapitalistischen Denkens und des Denkens in nationalen Interessen. Ne? Mhm. Und dieses entgrenzte kapitalistische Denken, denen ist das völlig Humpe, ob China Arschlöcher sind oder ob wir mit denen gerade im Wirtschaftskrieg sind oder irgendwas. Also die Warenströme und Geldflüsse, die müssen nur irgendwie aufrechterhalten werden. Und da ist das einer Körperschaft, die eigentlich nur aus einer Kapitalmasse entsteht, die multinational ist. Ist es da völlig egal, ob da amerikanische, deutsche, EU-Interessen untergehen oder da koreanische Interessen hinter chinesischen zurücktreten oder jetzt indische Interessen wieder nach vorne kommen oder so, sondern es muss einfach am Ende der Gewinn stimmen. Ne? Das ist ein globaler Spielplatz, auf dem überhaupt keine Grenzen stattfinden. Ne? Also das ist völlig, völlig entgrenzt und wir denken immer noch in nationalen Interessen. Ne? Und die einzigen, die sich das leisten können, diese komplett globale Entgrenzung für nationale Interessen zu missbrauchen und zu nutzen, ist eben China. Weil sie dieser große Spielplatz sind, auf dem das stattfindet. Und die nach ihrer Lesart auch die Sachen von hochwertigen Produktionsstätten in Taiwan und so kontrollieren dürfen, können, sollten. Und in ihrer anderen Einflusssphäre wie Vietnam zum Beispiel oder auch jetzt der Klüngel zwischen Indien und China, ne, ist auch besonders interessant zu sehen, wie Indien jetzt als Produktionsstätte für die Welt immer mehr taktiert, wichtig wird und hofiert wird. Jetzt, wo es mit Russland und China auf der einen Seite ein bisschen hässlicher wird. Aber diese Vermögensmassen, diese multinational corporations, ne, diese Vermögensmassen, die sind da immer auf der Suche nach dem besten Deal und wo da stattfindet, ist denen völlig scheißegal und wer da drauf geht und ob die, welche Hautfarbe die Sklavenarbeiter haben, ist denen auch völlig Humpe. Ne?
Ja.
Und da muss man auch ehrlich sagen, wenn man von denen redet, ist jeder, der da auf Klick beidrückt, jemand, der sich daran beteiligt. Ne? Das ist einfach so. Und da reden wir nicht nur von so einer App, sondern auch von allen anderen möglichen Verdächtigen. Ne? Es geht ja auch weiter mit Umweltschutz oder so. Ne? Wir bilden uns ein hier in Deutschland, wir machen ja großen Umweltschutz, haben hohe Produktionsstandards und so weiter und die Chinesen kriegen das nicht auf die Reihe. Wir haben unsere Umweltverschmutzung einfach nur outgesourced. Wir produzieren unsere Konsumgüter immer noch mit einem Standard aus den 50er und 60er Jahren, aber eben nicht bei uns im Hinterhof, sondern irgendwo in China. Mhm. Ne? Und das ist ganz vielen Leuten eben nicht bewusst. Ne? Und selbst wenn ich ein deutsches Auto fahre, kann ich mir zwar was drauf einbilden, dass ich das hier irgendwie gekauft habe. Da freut sich das Autohaus und ein paar Zulieferer in den Industriegebieten an der Autobahn deiner Wahl. aber die haben ihre Materialien, Grundstoffe und Zulieferartikel auch nur in China bestellt. Ne? So einfach ist das eben. Also das ist eine völlig globalisierte und entgrenzte Welt und da denken wir immer noch in nationalen Interessen. Ne? Und das interessiert die Vermögensmassen gar nicht. Überhaupt nicht.
Das hast du auf jeden Fall sehr, sehr gut und kompakt erklärt. Also ich habe da nichts hinzuzufügen.
Das ist schön, da freue ich mich ja drüber. Aber es ist total interessant, ich werde mir das Video auf jeden Fall reinziehen. Also da bin ich mal gespannt. Und das ist natürlich auch ein Thema, was glaube ich, ja, wo die Leute sich in der Diskussion unter dem Video, wo man eigentlich jedem Inkonsequenzen vorwerfen kann. Ne? Denn wer kommt in seinem Leben ohne Made in China aus?
Ja. Also ich meine, wir diskutieren dann auf YouTube so. Ne? Also es ist. Sind halt auch multinationale Konzerne, die zu viel Einfluss haben. Und YouTube mit seinen Algorithmen beeinflusst unser Leben natürlich auch ganz, ganz stark. Und hoffentlich ungerichtet, aber wer weiß, ob dem so ist.
Ja, diese Richtung wird immer erst gegeben, dann, wenn sie irgendwie gebraucht wird.
Na, die haben schon einen starken Einfluss darauf, welche Beiträge sich verbreiten können und welche nicht und welche politische Meinungen mehr Reichweite bekommen darf oder nicht. Also ich bin nicht überzeugt, dass das tatsächlich rein objektiv alles abgeht auf dieser Plattform.
Also du glaubst auch nicht, dass das so eine Art, ja, wie soll man sagen, ist ja eher so eine Blackbox, so ein Algorithmus, dass man da gar nicht weiß, was da irgendwie promotet wird. Kann man da am YouTube-Algorithmus eine Pro-Trump-Schraube zum Beispiel drehen? oder
ich glaube, das ist schon deutlich komplexer als das, aber ich denke, dass, ja. Ich meine, das sieht man ja seit Jahren, dass gewisse Inhalte und die Form, wie Menschen darauf reagieren, eine Rolle spielen darauf, was für YouTube interessant ist. Und wenn es eben Beiträge sind, die viele Leute zum Diskutieren bringen oder die viel Reaktion nach sich ziehen, dann sind das Inhalte, die gut funktionieren. Und Inhalte, die sowas nach sich ziehen, sind meistens nicht, ich halte jetzt einen wissenschaftlichen Vortrag, sondern ich rede jetzt schlecht über irgendjemand anders aus der Gesellschaft. Und meistens ist das halt dann entweder Gossip, ne? Deswegen funktioniert dieser ganze Gossip-Bereich so krass, und auf der anderen Seite ist das dann halt oft auch politische Agitation oder Fake News. Da ist man ja mittlerweile hinterher, dass man so ganz krasses Fake News verbreiten unterbindet oder unterbinden will. Aber natürlich haben sich auch die Akteure in diesem Bereich angepasst und benutzen halt so ein paar mehr Codes, die das nicht ganz so offensichtlich machen, was sie erzählen. Und dadurch haben sie dort auch die Plattform und erzeugen weiterhin sehr gute Reichweite auf ihren sehr emotionalen, mit ihren sehr emotionalisierenden Themen und ihrer Propaganda sozusagen. Also es ist das Problem, dass eben diese Plattform, wie du gerade schon sagtest, auf die maximale Effizienz ausgelegt ist und auf den maximalen Revenue, die dabei rumkommt. Und die wird eben dadurch erzeugt, dass man den Menschen genau das gibt, was sie dazu verleitet, lange und viel zu konsumieren. Und dementsprechend pinkt das genau die Stellen unseres Hirns an, die dazu beeinflusst werden müssen, dran zu bleiben und sich zu betätigen.
Ja gut, klar. Also ich meine, kann man natürlich sagen, okay, selber schuld, wenn ich jetzt mit hochwertigen wissenschaftlichen Inhalten bei YouTube auftrete. Ein Medium, was eigentlich eher unterhalten will und wo die Leute nicht hingehen, um jetzt eine Hausarbeit zu schreiben oder irgendwie sowas. Ne? Das,
meinst
das
du?
Ist natürlich klar. Naja, also ich glaube, du verstehst, was ich meine. Also ich denke, YouTube wird eher zum Zeitvertreib als für Hausaufgaben aufgemacht. Ne? Jetzt wenn man die Zahlen gegeneinander aufwiegt.
Ich glaube, das verkennst du. Ich glaube gerade der Help-Content, also als Influencer lernst du ja, dass es so eine Dreifaltigkeit ist. Hero, Hub, Help. Das sind so die drei Content.
Ja, du hast, ja, okay, gut, diese ganzen How-To und ja, du, da gebe ich dir recht, das habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt, ja. Ich habe jetzt eher so in die Richtung von deiner Videos gedacht, aber klar, ich habe neulich auch einen Fenstergriff von einer Balkontür nicht aufgekriegt. Bei einer Balkontür ist es ein Balkontürgriff, ne? Kein Fenstergriff. habe ich auch erstmal bei YouTube geguckt, ob da jemand mal zeigt, wie das geht. Ja, klar, hast du recht. Da war ich nicht zur Unterhaltung dort.
Na, weil die Plattform ja schon irgendwie für viele Leute generell ein zentraler Punkt im Alltag geworden ist. Ne?
Das stimmt, ja. Aber da ist es doch eigentlich völlig undenkbar, dass man so eine Machtposition, sowas bewusst steuern zu können, nicht wahrnehmen würde. Meinst du, da hat jemand so viel Verantwortungsbewusstsein, das einem völlig neutralen Algorithmus zu überlassen?
Also so wie das oft dargestellt wird, ist der Algorithmus so komplex, dass keiner mehr irgendwas so richtig machen kann, weil der sich selber fortschreibt. Was natürlich auf der anderen Seite auch wieder problematisch ist, weil das das klingt halt irgendwie nach einer Eskalation in eine...
Nach Skynet von Terminator klingt das für mich.
Also ich kann mir nicht... Also ich halte das schlicht für unrealistisch, YouTube-Neutralität zu unterstellen.
Ja, oder ist es eben diese, von der ich vorhin redete, diese völlig ideologiefreie kapitalistische Gewinnorientierung?
Nee, schon. Also dahingehend, genau. Das ist ja das, was ich gerade versucht habe, so ein bisschen auszudrücken, dass es quasi so alles gedreht wird, dass es am Ende zum maximalen Revenue führt. Das ist die Prämisse.
Dabei spielt es keine Rolle, ob diese Woche Kommunismus-Videos am besten gehen oder nächste Woche finstere Diktaturverherrlichungen. auf rechter Seite oder Hauptsache.
Na, es gibt einen Rahmen, aber der Rahmen kann natürlich sehr gut ausgedehnt werden.
Wer legt diesen Rahmen fest? Also jetzt rein von, wie soll man sagen, dass YouTube gesetzliche Fesseln angelegt werden, das ist ja immer ganz, ganz schwierig. Ne? Also hat man ja mit diesen ganzen Urheberrechtsverantwortlichkeiten oder so, da hat ja dann jeder auch immer sofort geschrien, naja, wenn dann jetzt ja automatische Upload-Filter kommen und so weiter, dann kann ich ja mein Geschäftsmodell zumachen. Ist schon schwierig, ne, in der heutigen Welt, dass wenn wir vom Datenschutz reden, ne, also das ist ja immer so, wenn du wirklich mal die DSGVO knallhart durchziehst in irgendwelchen neuen Medien.
Dann ist ja Schicht im Schacht.
Und so weiter, dann kannst du da, weiß ich nicht, dann kannst du da ein Kreuzchen drauf machen auf irgendwelche Apps. Ne? Das ist einfach so.
Aber wir könnten zumindest noch unseren Podcast veröffentlichen.
Das denke ich schon, ja. Also viele personenbezogene Daten habe ich noch nicht herausgegeben, außer zum Beispiel, dass ich mal erzählt hatte, dass meine Mutter sich eine Verletzung zugezogen hat oder so. Ne? Das sind natürlich sehr, sehr sensible gesundheitsbezogene Daten. Gesundheit.
Danke, wo wir gerade beim Thema sind.
Passiert auch schneller, als man denkt.
Ne? Ja, außerdem, ne, problematisch wäre, wenn wir dafür belangt werden würden, fremde Gedanken einfach als unsere hier zu verkaufen.
Also ganz ehrlich, ich habe viele Gedanken, von denen ich noch nicht mal mehr weiß, dass das eigentlich die Gedanken von anderen waren. Man äußert dann bestimmte Sachen, aber das ist ja auch eine ganz normale.
Das war jetzt auch eher als Witz gemeint, ne? Also man nimmt ja die ganze Zeit irgendwas auf und dann baut man eine Synthese aus all dem, was man so den ganzen Tag in sich reingestopft hat an Inhalten.
Ja, denke ich, also so würde ich das auch umschreiben. Also anders kann das ja auch gar nicht funktionieren. Das ist ja auch eigentlich der Idealfall, ne? Dass man eine Synthese baut. Aber für viele Leute ist es eher eine Prothese und einfach nur eine Kopie von gehörten Meinungen. Ne? Eben dieses Instant-Beutelchen an Meinungsentäußerungen, was man dann bei Bedarf aufreißen kann und abfeuert. In einer Diskussion, wo gar keine eigene Verarbeitung stattgefunden hat. Das nimmt man ja immer mehr wahr. Das ist so dieses absolute Sinnbild. Davon ist für mich dieses, ich sage immer, dieses AfD-Bildchen teilen, ne? In irgendwelchen sozialen Medien, wo irgendwelche Heinis gerade ein Meme oder irgendein Bild mit einem sinnvollen Spruch gefunden haben, der genau dem entspricht, was sie fühlen und was sie selber nie irgendwie hätten ausdrücken können. Ne? Und dann wird einfach auf Teilen gedrückt und teilweise vielleicht ist mal noch ein Ausrufezeichen als eigener Kommentar dazu, aber viel mehr eigentlich nicht mehr.
Ja. Ne? Und es ist wie, wenn man quasi am Drucker steht und eine Kopie von einer Kopie anfertigt. Und dann wiederum eine Kopie von der Kopie, dass dann am Ende halt immer weniger vom eigentlichen Inhalt dessen übrig bleibt.
Und es ist immer isolierter.
Ja.
Ne? Also am Ende hast du wahrscheinlich eine Aussage, die das Gegenteil von dem bedeuten kann, was es eigentlich mal heißen sollte. Ja, also besonders
das Schicksal schön, von vielen Philosophen, die in der Weltgeschichte falsch interpretiert wurden oder
absolut. Ich hab zum Beispiel mal gelesen, dieser Spruch, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir, dass der eigentlich mal genau umgedreht gemeint war. Ne? Das ist, glaube ich, von irgendeinem griechischen oder einem lateinischen Philosophen, ich weiß gar nicht mehr von wem, dass das eigentlich mal heißen sollte, nee, wir lernen für die Schule. Und das war ganz ernst gemeint. Aber besonders schön kommt das in diesem Film Cloud Atlas rüber, ne? Wie sich über die Epochen sozusagen Meinungsartefakte irgendwie zu was hochkristallisieren können. Ne? Da ist aus einem, dieser eine Zusammenhang, der da dargestellt wird, dass aus einem völligen filmischen Schundstreifen eigentlich eine Textzeile mal der Grundstein für eine revolutionäre Bewegung wird.
Ja. Ne? Und dann ja quasi zu so einer Art Religion wird. Ne?
Ja, ja, genau. Ne? Und das ist ja auch, es hat ja auch einen Denkanstoß in so eine Richtung gegeben, die vertretbar ist. Insofern kann man das ja auch nachvollziehen und muss es ja nicht unbedingt verurteilen. Aber ist schon lustig. Also wenn manche Leute heute dastehen würden und sehen, was aus ihren Ideen geworden ist, bin ich gespannt. Also so Martin Luther und so eine evangelikale Gemeinde mal reinsetzen, würde mich interessieren, was der davon hält. Ne? So zum Beispiel. Also das sind schon, oder die Gründungsväter der Vereinigten Staaten von Amerika mal bei so einer Trump-Rally hinsetzen.
Du meinst diese Gruppe von Sklavenhaltern? Also ich glaube, bei Trump würden die sich sehr wohlfühlen.
Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, natürlich. Ich sage ja nicht im Sinne von, dass die Kopfschütteln da sitzen würden, sondern vielleicht wären sie auch total stolz drauf.
Genau das, Jüngchen, genau das.
Und das ist ja der Wahnsinn. Und da könnt ihr die jetzt so beeinflussen.
Wenn wir das damals schon gekonnt hätten.
Ich habe hier noch mit Feder und Tusche. Ja, ne, ist interessant. Ne? Und die sind dann immer nur, und heute hast du halt Ex in Klammern ehemals Twitter, wie das Unternehmen mittlerweile, halt, finde ich auch super, dass das in Medien mittlerweile immer noch mit diesem Klammerzusatz genannt wird, ne, was den Namen eigentlich irgendwie vereinfachen sollte. Und jetzt ist es wieder ein völliger Zungenbrecher geworden.
Die Frage ist, wie lange wird das jetzt noch anhalten?
Also ich habe schon erste Journalisten gehört, die nur von Ex reden. Also das habe ich jetzt auch schon gehört, aber trotzdem ist die Mehrzahl immer noch Ex. Gibt es da eine Begründung für die Umbenennung oder ist das einfach
der
nur
Typ
eine,
ist wahnsinnig.
Eine Milliardärslaune?
Der Typ ist einfach irgendwie wahnsinnig. Also Analysten haben gesagt, die Umbenennung von Twitter in Ex hat 20 Milliarden Wert von diesem Unternehmen vernichtet.
Krank.
Weil die Marke halt einfach so jeder kannte, ne? Und jetzt ist halt einfach ein X. Und was verbindest du mit X? Nichts Seriöses auf jeden Fall. So, aber also meine Interpretation dieser ganzen Geschichte ist, er hat gesehen, wie Donald Trump gescheitert ist, sein eigenes Netzwerk aufzubauen für diesen politischen Bereich, in dem er sich da befindet und da eine Followerschaft zu generieren. Und Musk hat es einfach umgedreht gemacht. Er hat sich einfach eine normale Plattform genommen und schmeißt jetzt einfach ekelt sukzessive alle raus, die nicht seiner Meinung sind. So dass er quasi ein relativ lebendiges Netzwerk übrig hat von Leuten, die komplett nach seiner Pfeife tanzen. Okay. Wo er sich alles erlauben kann. Und das finde ich super gruselig. Also du kannst, ich persönlich muss sagen, ich kann X nicht benutzen. Das Thema ist durch. Diese Plattform hat jedes Momentum an Vernunft verloren. Das ist einfach nur noch ganz üble Propaganda.
Ach, okay. Ja, hat man da wirklich jetzt einen Qualitätseinbruch
von. Naja, was heißt, ich fand, das war nie eine wertvolle Plattform für Qualität, sondern nur für Geschwindigkeit, dass man weiß, da ist was passiert, aha, was ist passiert. Aber dass die Aufarbeitung dessen qualitativ hochwertig war, nee.
Ja gut, aber es hat ja schon eine gewisse Relevanz entwickelt, weil, also das hat ja zum Beispiel jemand wie Donald Trump, der ja jetzt als Präsident der Vereinigten Staaten zeitweise nicht ganz unbedeutend war, sozusagen als Regierungsblatt benutzt. Also da musstest du als Journalist, ging es ja gar nicht ohne, ne? Weil wenn du eine originäre, schnellstmögliche Willens- oder Informationsentäußerung von jemandem haben wolltest, das fand eben nur auf Twitter statt.
Klar,
ne? Nicht mal über irgendwelche Pressestellen oder Presseerklärungen oder sonst irgendwas. Ne?
Klar, richtig. Also der Politiker per se hat die Möglichkeit bekommen, selber was zu sagen und der Journalist hat auch mal außerhalb des Blattes bekommen, die Möglichkeit bekommen, was zu sagen. Und deswegen war es gerade in diesen Kreisen sehr, sehr wichtig. Ich denke, es war auch mal eine gewisse Zeit für Wissenschaftskommunikation oder sowas ganz wichtig, aber das weiß ich nicht, vielleicht bewege ich mich in den falschen Ecken dieser Plattform, aber ich finde davon nicht mehr so viel.
Ich wollte gerade sagen, also ich denke, es gibt bestimmt noch Blasen, in denen das so irgendwie funktioniert, ne? In denen da irgendwelche Szene-Gurus oder gerade im Wissenschaftsbetrieb oder so, wo man da schon noch schnelle, zumindest, wie soll man sagen, Einladung zur Informationsgewinnung bekommen kann, ne? Weil mehr als eine Nachricht, hier ist was passiert und das ist passiert, genaueres hier und hier oder so, für mehr ist ja eigentlich diese Plattform auch nicht gedacht, ne? Aber was ich noch sagen wollte, dieses Self-Fulfilling Prophecy-mäßig, natürlich wusste man, dass da schon so ein bisschen was im Rohr ist, aber was ich gesagt habe, unsere Freunde im Thüringer Landtag, CDU und AfD-Zusammenarbeit wird zuerst auf Projektebene stattfinden, durch Abstimmungsverhalten oder so, ist natürlich dann mehr schneller konkrete Wirklichkeit geworden, als man sich das vorstellen konnte. Ne? Also hast du dazu mal ein Video gemacht oder irgendwie sowas? Ich nehme das so wahr, so in der deutschen, es ist eigentlich das gewünschte Ergebnis. Ne? Es hat so an so ein paar Ecken der Journalie hat es so ein bisschen gezuckt und ein paar Leute haben sich aufgeregt, aber so ein richtiger Aufschrei ist da irgendwie nicht durch Deutschland gegangen. Dabei ist das, was da passiert ist, eigentlich noch viel, viel schlimmer als die Wahl von einem Ministerpräsidenten mit den Stimmen der AfD oder
also,
sowas.
Also ich fand schon, dass das sehr präsent war. Ich habe nur die Befürchtung, dass es mittlerweile so ins Kippen geraten ist, dass, ich meine, die CDU nimmt es ja wahr, dass das Momentum gekommen ist, sich endlich dieser Möglichkeit zuzuneigen. Merz hat deutlich gemacht, dass die Aussage Günthers, ne, dass es nicht sein darf, dass eine Kooperation existiert, von niemandem in der CDU geteilt wird. Also, dass es eine Minderheitsmeinung ist, was ich auch ein krasses Statement fand.
Was bis vor zwei Wochen ja noch seine eigene kolportierte Meinung war.
Ja, ne? Also das, also diese Hinwendung zu Nazis innerhalb von wenigen Wochen einfach, ne? Und den Angriff auf jemanden, der dieselbe Meinung, die eigentlich Usus war in dieser Dreckspartei, mal deutlich äußert, so abzukanzeln, das zeigt einfach das Gesicht dieser widerwärtigen, entsozialisierten Scheißpartei, was die CDU ist. Widerlich.
Amen. 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 Nee, also ganz im Ernst, also ich kann auch nur, ich glaube, der Gipfel des Ausdrucks, wie abscheulich das ist, ist, wenn man sagt, es ist so abscheulich, dass man das selbst jemandem wie Friedrich Merz nicht zugetraut hätte.
Ja. Ja.
Ne? Und und vor allem, wie es auch noch verkauft wird. Ne?
Also ich finde das sogar, ich finde das alles noch abscheulicher als Bernd Höcke selbst so. Weil der hat seine Mission und da weißt du, wo der hin will. So,
ja, natürlich, aber wo bleibt der Aufschrei der AfD-Wähler, dass sich ihre AfD, ihre Rebellenpartei mit solchen Leuten gemein macht und das noch unter eine Senkung der Grunderwerbssteuer noch unter dem Deckmantel der Familienförderung verkauft, weißt du, damit die arme, bedürftige Familie beim wöchentlichen Immobilienkauf entlastet wird. So, das ist doch,
Mike.
Das ist doch, warum regt sich da keiner der AfD-Wähler auf,
Mike, und sagt, ey, jetzt
sitzen die mit den sogenannten Altparteien in einem Boot und machen da gemeinsame Sache. Also das ist doch hanebüchen.
Das ist ja halt so dieser Witz an der Sache, ne? Auf der einen Seite, also der Punkt ist, man ist so lange dagegen, bis man selber tonangebend ist. Und dann kann man schön Establishment sein und alles ist cool. Dann ist man ja selber mächtig und bedeutend. Ja. Und dass man dann Teil des Problems ist, dass man eigentlich die ganze Zeit kritisiert, was kümmert mich mein Geschwätz von früher?
Genau, ja. Ja, ja, es ist...
und du, also, willst du den Wählern der AfD unterstellen, dass sie sich tatsächlich für politische Inhalte und ernst, also echte Politik interessieren?
Es gibt viele AfD-Wähler, die tun das, ja, aber halt teilweise mit völlig falschen und hanebüchen
Informationen. Sind das alles Grundbesitzer und Multimillionäre oder warum wählen die AfD?
Ja, natürlich gibt es viele Leute, die so AfD wählen, ja. Also jetzt der zahnlose Hartz-IV-Ossi ist eher so, sag ich mal, das von Medien kolportierte Bild. Ne? Das sind sehr viel wohlhabende Leute im Osten,
die ja, AfD wählen. Das ist schon richtig, aber das ist ja nicht die Masse an Menschen. Das ist ja, also der Durchschnitts-AfD-Wähler ist ja ein normaler, auf Arbeit gehender
Durchschnittsmensch. Ach, du meinst jetzt, okay, ja, also da glaube ich auch, dass die sich jetzt nicht mehr für Politik interessieren als viele Nichtwähler. Ja, da gebe ich dir recht. Das stimmt. Aber gut, wollte ich nur noch mal den Leuten vor die Füße spucken, meine Abscheu darüber.
Ich wollte es auch sagen. Und jetzt wird natürlich, also deine Ansage gegen Merz in Wacken war natürlich auch, ich weiß nicht, das wirkt auch alles so vorausahnend, welche Richtung das jetzt hier nimmt.
Das ist, es ist einfach, jemand wie Friedrich Merz ist ganz leicht zu durchschauen, weil der im Interesse des Geldes handelt. Ne? Und er würde genauso mit der Linken paktieren, wenn es seiner Agenda genehm ist. Ist einfach so. Gut, kann man einen Haken dran machen, es ist einfach nur ekelhaft. Ja. Ist wirklich ekelhaft und ich bin gespannt, was da noch in Thüringen und Sachsen auf uns zukommen wird.
Schwarz-Blau, Mike, ich kann mir nicht vorstellen, dass es anders ausgeht.
Ja, also das ist jetzt wahrscheinlich der entscheidende Schritt gewesen.
Ja.
Das ist wahrscheinlich der entscheidende Schritt gewesen und wird von vielen Leuten gar nicht so sehr wahrgenommen. Weil was interessiert mich? Grunderwerbssteuer, das Gesetz geben muss doch weitergehen. Wir können uns doch nicht immer, ne, bla bla bla, diese... Es wird jetzt mit dieser ganz bewusste Schritt wird eigentlich mit Gleichgültigkeit übertüncht. Ne?
Ja. Und ich meine, es gibt ja in der CDU gibt's ja super viele Politiker, die einfach AfD-Politiker sind in einer anderen Partei.
So komplett.
Christoph Ploss ist kein Mensch, der eigentlich in der CDU sein sollte. Der passt 1:1 mit dem, was der so äußert, in die AfD.
Es gibt im Sächsischen und Thüringer Landtag gibt es CDU-Politiker. Da ist jemand wie, was weiß ich, Hubert Aiwanger oder irgendein AfD-Heini, wären dagegen gemäßigte Intellektuelle. Also ganz im Ernst, was da in Südthüringen teilweise an CDU-Abgeordneten rumläuft, das willst du einfach nicht wissen, ne? Was die von der Einstellung haben. Also die hat, keine Ahnung, wahrscheinlich nur ihr Pöstchen vom Gang zur AfD abgehalten.
Wollte ich auch gerade sagen.
Halt nicht
wollte
nötig.
Ich auch gerade sagen, ganz genau.
Hatten es halt nicht nötig. Deshalb ist ja nicht umsonst die AfD ein Sammelbecken für gescheiterte Konservative. Aber na gut, lassen wir es mal dabei. Lass uns über Lutz van Stiel reden.
Lutz van Stiel.
Lutz Pfannenstiel.
Lutz Pfannenstiel.
Ja, als ob du eine schöne Steakpfanne hast, die du in den Ofen machen kannst und kannst einen Stiel abmachen von der Pfanne. So Lutz Pfannenstiel. Hast du von dem schon mal was gehört?
Nein, aber das klingt, es ist ein sehr angenehmer Name. Es ist bestimmt, weiß ich nicht, ein roter Barrikadenkämpfer oder so. Das ist so ein typischer Name für irgendwelche Heroen der bürgerlichen Revolution oder sowas.
Ja, klingt so ein bisschen nach, den nenne ich jetzt nicht, den stelle ich vielleicht irgendwann noch mal vor. Ist auch ein sehr, sehr cooler Name und ist wirklich so einer, ein Barrikadenkämpfer. Aber darum geht es gar nicht. Nee, Lutz Pfannenstiel ist eher ein Weltreisender. Mhm. Ein Zeitgenosse, lebt noch, deshalb hatte ich vorhin so ein bisschen gesagt, könnte es nicht auch lebende Person sein, historische Person, aber er hat historisch schon einiges gerissen, ne? Aber ich habe dir ja schon angekündigt, so in unserem Vorgespräch, er ist vielleicht in einem Metier unterwegs, was dich jetzt nicht so ganz vom Hocker haut. Ne? Er war nämlich einer der talentiertesten Fußball-Nachwuchstorhüter Deutschlands.
Das ist sehr speziell. Das ist sehr speziell.
Hat auch Junioren-Nationalmannschaft gespielt und so weiter. Hatte dann auch ein Angebot von Bayern München, da erstmal bei den Amateuren zu spielen und sich dann hochzuarbeiten, ne, zu höchsten Ehren. Also viel mehr gibt es ja eigentlich nicht im deutschen Fußball. Hat dann aber gesagt, nee, ich will gleich Profi werden und hat deshalb einen Vertrag in Malaysia unterschrieben.
Oh, was? Was?
Ja, ist als einer... Ja, als ein hoffnungsvoller deutscher Nachwuchsspieler ist er da nach Malaysia gegangen als Profi.
Und dann?
Ja, dann ist er irgendwann in England gelandet, beim FC Wimbledon und bei dem schönen Verein, ich freue mich immer, wenn ich den höre als Robin Hood-Fan, Nottingham Forest. Heißt der Verein. Gab es eigentlich Robin Hood überhaupt? So als historische Figur?
Ich glaube nicht.
Nee, gell? Das ist eigentlich eher so eine Romanfigur. Gab es da eine Vorlage? Ist auch egal. Habe ich mich immer bei Nottingham Forest irgendwie gefragt. Also da ist er in England unterwegs gewesen, aber da saß er irgendwie auch noch auf der Ersatzbank. Deshalb ist er dann zu den Orlando Pirates nach Südafrika gewechselt. Ich hatte nur neulich mal einen schönen Artikel über ihn gelesen.
Aus dem Nottingham Forest zum Orlando Pirates. Das ist ja auch echt lyrisch, ne?
Nach Südafrika, genau. Und in dem Artikel waren auch immer so noch so ein paar Anekdoten, die er da irgendwo erlebt hat. Ne? Und da in Südafrika, da hat er irgendwie erzählt, na, das war ganz angenehm, weil die waren dort irgendwie alle Fußballfans. Ich war auch der Einzige, der in dem Viertel so unausgeraubt über die Straße gehen konnte. Halt, ne? Irgendwie, also das war, die haben mich da in Ruhe gelassen, die Straßengangs und so weiter. Naja, aber so lange so lange ist er da in Südafrika auch nicht gewesen. Deshalb ist er dann sehr naheliegend nach Sembawang Rangers nach Singapur gewechselt.
Ist das, also jetzt muss ich mal wirklich als völlig unbedarfte Person fragen, sind das jetzt Namen, die auf einer nicht jedem bekannten Ebene in Ligen spielen, die irgendwie legit sind, oder ist das jetzt irgendwas?
Also du hast, ich sag mal, Nottingham Forest hast du als Fußballfan schon mal gehört, aber das war auch der einzige der Vereine bis jetzt, also die nach Bayern München kamen. Also vorher hast du da, also ich bin im malaiischen Fußball jetzt nicht so beschlagen, ob das nun da ein Global Player
dass ist. Dass das überhaupt in Malaysia Fußballliga gibt. Also.
Gibt es. Bin ich auch schon mal an einem Stadion mit Fußballspiel vorbeigelaufen. War rustikal, sag ich mal. Ne? Auf jeden Fall war er da in Singapur unterwegs, aber dann hat es ihn dann doch irgendwie wieder Richtung England gezogen. Und er wollte irgendwie wieder nach Europa, ist dann aber in Finnland gelandet, bei TPV Tampere.
oh weh.
Was im europäischen Fußball jetzt auch nicht so eine riesen Leuchte ist, aber aller Ehren wert. Dann ist er noch innerhalb Finnlands zu einem anderen Verein gewechselt, bis er dann schließlich in Süddeutschland bei Wacker Burghausen gelandet ist.
Wie viel der Liga ist das?
Wacker Burghausen, weiß ich nicht, welche Liga die damals gespielt haben. Das ist so ein Verein, der hat immer zwischen zweiter und vierter Liga so chargiert, immer so gewechselt. Also Wacker Burghausen hat Jena auch schon ein paar coole Spiele dort gehabt. Maximal Zweitliga-Verein, sag ich mal. Ist aber schon nicht unbekannt im deutschen Fußball. Kann man sicherlich auch sein Brötchenunterhalt verdienen. Kann man nicht aussorgen, aber da fand er es irgendwie nicht so gut. Deshalb zurück zu Geylang United nach Singapur, wem das was sagt. Und dort ist er sehr, sehr lange geblieben. Ne? Und hat da sogar die asiatische Champions League gespielt, also ein ganz, ganz cooler Verein. Dann ist er gar nicht so weit weggewechselt. Ist dann, warte mal, da muss ich mal schauen, wo er dann hingewechselt ist, noch mit einigen Umwegen innerhalb Asiens. Dann hat er auch noch Probleme gehabt, irgendwie mit Aufsichtsbehörden und den indonesischen Justizbehörden, weil ihm irgendwie Wettverschulden und Spielverschiebung vorgeworfen wurde. Auch unter anderem der absurde Vorwurf von Spielmanipulation. Er hätte das zu gut gehalten in dem Spiel und hätte da auf Sieg getippt und hat alles dafür getan, dass die Mannschaft gewinnt. Das wurde ihm als Wettmanipulation ausgelegt. Also so viel zum indonesischen
Justizsystem. Ja, so viel zum indonesischen Fußball.
An die Eier kriegen wollen. Ja, ganz genau. Er ist dann nach Neuseeland gewechselt.
Oh.
Weil er die Schnauze voll hatte.
Ah, ja, cool.
Hat dann dort gespielt, ein bisschen. Und also wir reden ja aber wirklich immer von Schritten, so mal eine Saison dort und dann gleich wieder weiter. Ne? Also ich kann mir irgendwie nicht denken, dass er da schon Kinder hatte, die in die internationale Schule gingen oder so. Ich weiß nicht, ob die so viel Umzüge mitgemacht haben. Also
es ist ja wirklich ein Weltreisender.
Ja.
Ich hatte jetzt gedacht, dass es irgendeiner ist, der mit der Simme irgendwie einmal um den Planeten gefahren ist, aber...
Nee, aus Neuseeland ist er dann wieder direkt in Deutschland gelandet, beim ASV Cham. Keine Ahnung, den Verein kenne ich Cham? Irgendwie nicht.
Cham oder Cham?
Cham geschrieben, C-H-A-M.
Cham. Hm?
Cham heißt die Stadt, Cham. Okay, Entschuldigung. Es ist eher so da unten im Bayerischen auch, oder? Oder wo ist das?
Das ist Oberpfalz, ne?
Ach, okay. Zumindest nenne ich den Verein, weil er da auch einiges mitgemacht hat. Der hat irgendwie so einen schweren Zusammenprall auf dem Spielfeld gehabt. Da musste er auf dem Spielfeld dreimal wiederbelebt werden.
Bitte was? Dreimal?
Ja.
Was ist denn da passiert?
Keine Ahnung. Ich habe die Medizinakte nicht eingegeben, aber das war so in dem Artikel. Steht auch, glaube ich, im Wikipedia-Artikel auch mit drin. Das war so einer der, ja, wie soll man sagen, auch ein einschneidender Moment natürlich in seiner Fußballkarriere.
Krass. Ne?
Da hat er gespielt, ist dann trotzdem irgendwie nach Norwegen gewechselt.
Faszinierend, Mike.
Faszinierend. Zu Bærum SK.
Wo bitte?
Da ist er nicht. Bärum.
Wo soll das
Bärum
sein?
Wo soll Bärum, das sein? Würde ich jetzt mit meinem Schulnorwegisch sagen, heißt das Bärum. Kenne ich nicht die Stadt. Weiß ich nicht, da lag scheinbar kein kreuzendes deutsches Schlachtschiff vor Anker, daher kenne ich die nicht.
Wie wird das geschrieben?
BÄ, also so ein norwegisches AE,
ja.
Konglomerat, RUMSK.
Ist eine Kommune im norwegischen Fylke Viken. Die Kommune hat 129.000 Einwohner und ist die Kommune mit den meisten Einwohnern in Viken und den fünftmeisten in Norwegen. Bærum ist eine westliche Nachbarkommune Oslos.
Ach so. Okay, da liegt das dort in der Nähe. Naja, auf jeden Fall hat er da ordentlich Geld abgefasst, aber das hat den Club wahrscheinlich auch ein bisschen in finanzielle Schieflage gebracht. Also nicht nur sein Salär, das will ich damit nicht sagen. Auf jeden Fall war der wohl so halbwegs pleite und deshalb ist er dann nach Kanada gewechselt.
Dabei ist Bærum als eine der reichsten und exklusivsten Gemeinden Norwegens.
Scheinbar, aber so ist das immer bei Fußballvereinen. Das sieht man ja auch in Deutschland zurzeit auch wieder. Wenn so ein Verein an einem finanziellen Gönner hängt, ist meistens keine besonders positive Entwicklung. Ne? Weil wenn der keine Lust und Laune mehr hat, dann wird es für den Verein dann auch ganz schnell eng.
So, aber Fußball in Kanada?
Da hat er dort gespielt, ja. Bei den Calgary Mustangs habe ich auch noch nie gehört. Danach ist er wieder nach Neuseeland gegangen.
Aber wie alt ist denn der jetzt?
Warte mal, was ist denn der vom Baujahr?
Der ist ja so oft gewechselt, der muss ja...
1973 geboren, der ist noch nicht so alt.
Ja, aber bei diesen ganzen Wechseln, wie lange kannst du denn eine Fußballkarriere haben? Bis Anfang 40?
Ja, ich denke, Anfang 40 ist für einen Feldspieler schon ganz schön viel. Als Torwart gibt es Beispiele, die haben noch bis Anfang, Mitte 40 gespielt. Ja.
Aber er ist also doch Torwart.
Peter Shilton zum Beispiel aus England, da war, glaube ich, noch mit weit über 50 auf dem Spielfeld. Also da gibt es schon, als Fußballtorhüter geht das immer noch. Ne? Aber als Feldspieler bist du dann natürlich schon mit Anfang, Mitte 30 beim alten Eisen.
Aber ich dachte, er ist Torwart.
Der ist Torwart, ja. Deshalb sage ich ja, als Torwart geht das schon. So, da ist er wieder nach Neuseeland gewechselt. Wo ist er denn dann hingewechselt? Ich glaube, da war er noch irgendwann in Bulgarien, in Albanien unterwegs, wenn ich mich nicht ganz irre.
Also, ich will jetzt nicht sagen, aber es klingt langsam echt, als ob es wirklich so ein langsamer Abstieg ist.
Beim KS Vlatnia Shkodra in Albanien hat er dann auch noch gespielt, nach seiner zweiten oder dritten Mal Beschäftigung in Neuseeland.
Hat er in Neuseeland immer im selben Team gespielt?
Oder? Nee, da ist auch ziemlich schmerzfrei gewesen. Da ist dann auch manchmal direkt zu wirklich direkten lokalen Kontrahenten gewechselt. Ne? Also wirklich, als ob du von Rot-Weiß Erfurt zu Carl Zeiss Jena wechselst.
Also Söldner quasi.
Ja, also schon so ein Söldner im besten Sinne. Ja, und nach Albanien ist er dann nochmal zurück nach Bærum, Norwegen und dann wieder zurück nach Kanada. Und dann hat er sich die Krone aufgesetzt und ist nach Brasilien gewechselt. Natürlich, also jetzt nicht bei einem Verein, wie was man vielleicht so landläufig kennt, die großen Vereine SC Sao Paulo, Palmeiras, Flamengo oder Fluminense, Rio de Janeiro, nicht solche Vereine oder Gremio oder FC Santos.
Ich habe nichts davon jemals gehört in meinem Leben.
Ist egal, das sind große brasilianische Vereine, dort war auf jeden Fall nicht. Aber das Besondere daran ist, mit dem Wechsel nach Brasilien war der einzige Spieler und der weltweit erste Fußballer, der in allen 6 internationalen Kontinentalverbänden in Profiligen gespielt hat. Und das ist wirklich völliger Wahnsinn.
Aber, ja, also der ist, du hast doch nichts Afrikanisches oder so gehabt.
Warte mal, da muss ich mal, das ist auch lustig, wenn du auf Transfermarkt guckst, also Leute, die sich mit Fußball auskennen, ist Transfermarkt eine sehr, sehr bekannte Seite, wo man wirklich die Vita von Spielern durchschauen kann.
Ach so, ja klar, nee, er war ja in Südafrika.
Er war ja in Südafrika.
Er war ja in Südafrika, stimmt. Das war, siehst, so.
Da habe ich mein eigenes Gesülze nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, genau. Und da war da in allen, scheinbar ist der antarktische Kontinentalverband noch in Gründung. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall konnte er da keine Verpflichtung vorweisen bisher.
Und ja. Das ist der Einzige, der das jemals geschafft hat?
Ich glaube, in Profiligen ist er bis heute der Einzige. Ja.
Krass.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber der Artikel, den ich gelesen habe, war auf dem Stand, dass es da der Erste und Einzige war, dem das da...
Ist auf jeden Fall mehr rumgekommen als der Heilige Brun.
Naja, auf jeden Fall. Und Lutz Pfannstiel ist schon im, ich glaube, der hat auch Unhaltbar oder so, heißt eine Autobiografie, so ein Buch, der da über seine Travels und Erlebnisse, also der hat auch, ich habe jetzt noch wirklich Sachen weggelassen, der war auch in der Ukraine unterwegs bei irgendeinem völlig Mafia-verseuchten Verein und über die Zeit redet er bis heute überhaupt nicht und warum er da weggegangen ist und nur so viel, dass er froh ist, dass er da lebend weggekommen ist und also da gibt's schon wirklich krasse, wirklich richtig krasse Storys, ne? Und jetzt ist er, glaube ich, in den USA irgendwie, da ist er dann auch als Fußballfunktionär Karriere gemacht und ist jetzt, glaube ich, irgendwie als Sportdirektor dabei in der ersten amerikanischen
US-Liga.
Okay. Ja, bei St. Louis City ist er als Sportdirektor tätig und versenkt da jetzt im positiven Sinne einen Haufen Geld, um da eine Profimannschaft aufzubauen. Also es ist auch ein anerkannter Fußballfachmann.
Aber krass.
Lutz Pfannenstiel.
Schön, ja. Dass der Lutz es dann sozusagen geschafft hat, von dem Spielerdasein auf allen Kontinenten dann auch noch quasi eine Karriere danach zu finden. Das ja,
ich fand's nur schön, irgendwie, dass jemand so durch seine Hingabe zum Beruf so weit in der Welt rumgekommen ist.
Und wie du meinst. So
der dermaßen Wandervogel. Ja gut, also das wäre ja eigentlich eher vergleichbar mit, gibt es so Musiker, die in 1000 Bands, in 1000 Ländern irgendwie gespielt haben? Solche bunten Vögel gibt es ja auch irgendwie. Kann man vielleicht ja auch irgendwann mal jemanden vorstellen, aber jetzt so sportlermäßig ist schon eine interessante Sache. Ne? Oder Studiomusiker, die auf was weiß ich, wie viele Platten zu hören sind, die vielleicht noch nicht mal eine eigene bekannte Band haben. Aber oder so
Profitänzer, die immer so Background-Choreos mittanzen.
Sowas. Ja, da gibt's schon viel, aber wie jemand mit so einer Grundfähigkeit, da ist halt ein guter Torwart, er kann gut Sachen fangen, damit ist er auf allen Kontinenten Profi gewesen, sozusagen. Ne? Ist schon irgendwie beeindruckend. Ja, ja. Das war meine Biografie, wie gesagt, das haut dich jetzt thematisch nicht so vom Hocker, aber ich glaube, dass das ein bunter Vogel, ein interessanter Typ ist, das hatte ich auch ein bisschen mitgenommen, denke ich.
Das war auf jeden Fall interessant, ja. Ich bin mal gespannt, in welche Richtung ich dann gehe. Ich habe Lust, für nächstes Mal was ganz Unerwartetes zu nehmen.
Okay.
Wo wir uns beide vielleicht gar nicht auskennen. Hättest
du heute mit Lutz Pfannenstiel gerechnet?
Nee, aber ich hätte, also die Wahrscheinlichkeit, dass es was mit Fußball zu tun hat, ist bei dir jetzt nicht null.
Nee, es ist richtig, ja.
Ja, also ich muss mal überlegen, ob ich was finde, wo die Wahrscheinlichkeit bei uns beiden null ist.
Okay.
Das wär stark.
Das wäre stark.
Da bin ich sehr, sehr gespannt.
Oh, Mike, ein bisschen müde bin ich jetzt aber doch nach diesen ganzen Fußballreisen.
Ja, naja, ich werde dich, wie soll ich sagen, ich werde dich gebrochen in die restlichen Tagestermine entlassen. Was soll da jetzt noch kommen? Also nach der Karriere auf jeden Fall ziemlich viel offensichtlich.
Ja, also nachdem wir uns ja am chinesischen Konsumkapitalismus abgearbeitet haben, sollte heute nur noch der Tag im Zeichen der Entspannung stehen für dich.
Du meinst, indem ich den Rest des Projektes innerhalb von 4 Stunden jetzt noch durchprügle?
Genau.
Fantastisch, ich danke dir. Bis zum nächsten Mal.
Tipptopp, tschüss.
Und es ist wie, wenn man quasi am Drucker steht und eine Kopie von einer Kopie anfertigt und dann wiederum eine Kopie von der Kopie.